Schul- und Hochschulteams als Lernorte. Wie kann informelles Lernen gefördert werden? Das Potenzial zum Lernen im Team beleuchten wir jetzt im Resonanzraum Bildung, ein Podcast der PH Zürich. Zu Gast Alexander Rutishauser, Otto Bandli sowie Christine Eckhardt, Moderation Wiltrud Weidinger.
Dauerhaft kompetent zu sein, stellt in unserer heutigen, schnelllebigen und komplexen Welt eine Herausforderung dar. Lebenslanges Lernen ist ein Versuch, dieser Herausforderung zu begegnen. Peer-Feedback geben, Lernergebnisse in der Klasse teilen, kooperatives Lernen, das ist in unseren Schulen Teil der Lernkultur. Für Schülerinnen und Schüler ist es selbstverständlicher Alltag, dass man von und miteinander lernt. Aber wie ist das für uns Erwachsene? Wie sieht es mit dem Lernen von und miteinander in unseren Hochschulen und Schulen aus? Untersuchungen zeigen, dass Lernen zu einem Großteil rund 70% on the job, also während der Arbeit in unseren Teams, bei unseren Aufgaben stattfindet und nur ein geringer Anteil in formellen Weiterbildungen. Wie Lernen in Teams in unseren Bildungseinrichtungen erlebt wird und wie Lernen von und miteinander gestärkt werden kann, möchten wir mit Alexander Rutishauser, Otto Bandli und Christine Eckhardt diskutieren. Alexander Rutishauser ist aktuell als Sekundarlehrperson an der Schule Neftenbach und als Dozent in der Fachdidaktik Mathematik an der PHZH tätig. Otto Bandli ist Berater und Dozent im Bereich Schulführung und Teamentwicklung. Und Christine Eckhardt ist Dozentin an der PHZH und Projektmitarbeiterin im Projekt Hochschulteams als Lernorte zur Entwicklung des doppelten Kompetenzprofils. Herzlich willkommen an euch alle, an Sie alle hier im Studio. Mein Name ist Wiltrud Weidinger, ich leite das Zentrum für Unterricht und transkulturelles Lernen an der PH Zürich und moderiere diesen Podcast. Schulen und Hochschulteams als Lernorte. Was versteht man eigentlich genau unter einem Team im Hochschulkontext? Frau Eckhardt, wenn ich Sie gleich fragen darf am Anfang.
Im Hochschulkontext würde ich sagen, bin ich nicht nur in einem Team, sondern ich würde sagen, ich bin in mehreren Teams. Ich habe einerseits so das Team, wo ich in meiner Organisationsstruktur zu Hause bin, aber ich bin auch im Team für das Modul Kommunikation oder ich bin im Team Beratungstelefon, wo wir wie so ja, die gemeinsame Aufgabe haben. Wir leiten alle das Modul Kommunikation zum Beispiel. Und dann bin ich aber auch in einem Projektteam, wie eben in dem Projekt Teams als Lernorte. Und dort haben wir auch eine gemeinsame Aufgabe, aber dort ist wie noch, dass wir ja miteinander unterwegs sind, also dass wir miteinander brauchen, uns gegenseitig mit unseren verschiedenen Ausrichtungen ergänzen, um eben dort zu einem guten Ergebnis zu kommen. Ja, die Aufgabe in dem Sinne lösen zu können, miteinander, wenn jeder seinen Beitrag leistet. Und das ist auch so der Gedanke, den man in der Literatur findet von Team, also dass man ja miteinander eine Aufgabe hat, ein gemeinsames Ziel und gegenseitig sich benötigt, um dieses Ziel zu erreichen.
Herr Rutishauser, wie ist das für Sie? Stellt das für Sie sich ähnlich dar, so die Mitgliedschaft in Teams, oder was ist für Sie ein Team?
Also bei mir mit meinem kleinen Pensum an der PH Zürich ist es ähnlich. Ich bin vorwiegend in zwei Teams drin. Einerseits bin ich im Mathe-Didaktik-Team. Da haben wir auch das gemeinsame Ziel, unsere Studierenden möglichst auf die Schulwelt draußen vorzubereiten. Und dann bin ich noch in einem anderen Team drin, und zwar im Weiterbildungsteam zum Thema Beurteilung. Dort haben wir eine ganz andere Zusammensetzung von Personen, die darin sind. Es gibt null Überschneidung. Und dort haben wir ein anderes Ziel. Dort geht es darum, die Lehrpersonen, die bereits im Unterricht sind, kompetent zu machen auf neue Beurteilungskultur.
Sie sind ja auch Lehrperson. Mhm. Wie stellt sich das denn in der Schule dar? Also wann und wie lernen Sie da als Sekundarlehrperson im Team von und miteinander?
In der Sekundarschule hat man vor allem ein Team, das Lehrpersonenteam an der Schule, an dem man gerade unterrichtet. Das gesamte Schulteam und weniger Subteams. In gewissen Arbeitsgruppen arbeitet man dann schon auch nicht mit der ganzen Gruppe. Aber die Personen, die darin sind, die sind eigentlich klar, die wechseln auch nicht und die kennt man alle gut. Und die zweite Frage, wie man im Team lernt und wann man im Team lernt, gibt es verschiedene Settings, in denen das so ist. Einerseits bei uns in der Schule arbeiten wir in Fachschaften. Dort arbeiten wir intensiv zusammen. Dort ist es aber weniger das gemeinsame Lernen, als eher das produktive Zusammenarbeiten, gemeinsam entwickeln, gemeinsam auch auf Sachen zurückblicken, Feedbacks einholen. Dann gibt es aber auch Settings, bei denen das Lernen mehr im Zentrum ist. Wir haben regelmäßigen pädagogischen Austausch. Da sprechen wir über Schülerinnen und Schüler, einerseits Umgang mit Schülerinnen und Schülern, vielleicht disziplinarisch, aber auch auf Basis vom Lernen. Und dort kann man effektiv voneinander lernen, wenn man halt von anderen Personen hört, wie der Umgang unter Umständen besser funktioniert. Dort hat man dann häufig auch noch Fachpersonen dabei, wie zum Beispiel die schulische Heilpädagogin oder schulische Heilpädagoge oder Schulsozialarbeiter etc.
Das ist aber etwas Geplantes, oder? Das ist institutionalisiert, dieses Gefäß des pädagogischen Austausches, oder?
Genau, das ist von Schule zu Schule unterschiedlich. Bei uns ist das institutionalisiert. Es gibt noch ein anderes Setting, das sogenannte heilpädagogische Fachteam. Dort kann man Schülerinnen und Schüler anmelden und kann dann über diese Schülerinnen und Schüler in einem Fachteam sprechen. Dort sind dann Personen drin, die auch aus der Primarschule vielleicht noch kommen. Dort sind Fachexperten vor allem drin. Und dort kann man gemeinsam die weiteren Schritte planen im Umgang mit diesen Schülerinnen oder Schülern.
Herr Bandli, ist das im Hochschulkontext ähnlich oder ist das ganz anders? Lernt man da auch in institutionalisierten Gefäßen, so wie das jetzt Herr Ruttishauser beschrieben hat? Oder ist das vor allem informell? Können Sie uns da ein bisschen helfen und ein Beispiel nennen?
Ich glaube, das ist ähnlich. Es gibt für mich eigentlich zwei ganz wesentliche Lernaugenblicke jetzt in meinen Teams. Ich arbeite auch in verschiedenen Teams, aber mein Haupt- oder Heimatteam ist quasi das Zentrum Management and Leadership. Dort haben wir eine Qualitätsgruppe von allen Personen, die Führungsberatung machen. Und da treffen wir uns regelmäßig und schauen, was für Fragestellungen sind da. Und da lerne ich persönlich immer sehr viel von den Erfahrungen und vom Wissen der Kolleginnen und Kollegen. Und dann habe ich noch einen zweiten spannenden Lernort. Das sind unsere Team-Retreaten, die wir machen. Die machen wir nicht nur extern, sondern wir machen sie extern an anderen Hochschulen. Und das ist natürlich hochspannend, weil da kommt man immer in den Austausch der Dozierenden oder der Berater in einer anderen Hochschule. Und wir können dort, glaube ich, gegenseitig sehr viel profitieren und sehr viel voneinander lernen.
Frau Eckert, Sie beschäftigen sich ja auch fachlich mit diesem Thema im Rahmen des bereits auch erwähnten Forschungsprojekts Teams als Lernorte zur Entwicklung des doppelten Kompetenzprofils mit eben diesen Lernprozessen in Hochschulteams vor allem. Ja, unsere Hörerinnen und Hörer würde natürlich schon sehr interessieren, was haben Sie denn herausgefunden? Was ist so besonders vielleicht auch an diesem Kontext Hochschule?
Also wir haben unsere Forschungen an 3 Hochschulen in der Deutschschweiz gemacht und dort haben wir festgestellt, es geht ein bisschen in die Richtung, wie Sie gesagt haben, Herr Ruttishauser, sodass vor allem tendenziell im Vordergrund steht so die Aufgabenbewältigung und so das Lernen rückt eher etwas in den Hintergrund. Und man kann sehen, dass dort vor allem so das Sharing stattfindet, also so dieses Teilen von Wissen und von Material, dass man weiß, ah, der eine ist für das Experte und dann fragt man nach. Und dass weniger so Lernprozesse stattfinden wie so Co-Construction, wo man miteinander wirklich, jeder gibt seine Perspektive rein und man versucht aus den 2 Perspektiven so die bestmöglichste Lösung zu entwickeln oder sogar auch so den Lernprozess, so Constructive Conflict, also dass man miteinander wirklich ringt um die bestmögliche Lösung, sich reibt und versucht den Weg zu finden. Das rückt tendenziell eher in den Hintergrund, hätte aber enormes Potenzial dort auch eben, ja, in diesem Teamlernbereich für die eigene Kompetenzentwicklung, aber auch für die Teameffektivität oder auch für die Innovation an Hochschulen. Das ist so das eine. Und das andere, was wir wie gesehen haben, ist, dass es begünstigt, wenn verschiedene Perspektiven, verschiedene Fachexpertisen aufeinandertreffen und miteinander eben an einem Projekt arbeiten, gemeinsam eine Aufgabe erledigen wollen, sollen. Aber dass es auch so seine Schattenseiten hat, also dass es gewissermaßen anstrengend ist, dass es ein Stück weit auch als zeitaufwendig verstanden wird, wenn man so um das gemeinsame Verständnis ringen muss und es auch eine gewisse Mühsamkeit dann mitbringt.
Also einerseits sehr viele Möglichkeiten, aber vor allem auch aus einer Notwendigkeit heraus, wenn ich Sie so richtig verstehe, aber das Potenzial hier eigentlich noch viel, viel mehr rausholen zu können obwohl es vielleicht auch mühsam sein könnte. Wenn Sie das so hören, Herr Ruttishauser oder auch Herr Bandli, Sie sind ja auch sehr viel in den Schulen und haben sehr viel Kontakt. Deckt sich denn das mit Ihren Erfahrungen?
Das deckt sich schon auch mit meinen Erfahrungen. Ich merke, die Zusammenarbeit in Schulen hängt häufig auch davon ab, welche Haltungen die Lehrpersonen mitbringen. Und einfach ist die Zusammenarbeit dann, wenn die Haltung von den Lehrpersonen übereinstimmt. Aber ich glaube, es ist dann auch so, dass man vom Entwickeln her und von eben dieser Co-Konstruktion wahrscheinlich nicht so viel voneinander profitieren kann, wie wenn man unterschiedliche Haltungen innerhalb von einem Team hat und man quasi sich gegenseitig aneinander reibt und vorwärts schaut. Also ich kann da ein Beispiel machen. Wir haben gerade kürzlich eine Weiterbildung gehabt, eine interne Weiterbildung über Gender und Diversity. Und da klaffen unsere Haltungen noch stark auseinander. Und dort profitiert man dann, wenn man viele verschiedene Meinungen und Haltungen hört und kann seine eigene Meinung oder Haltung dann eben auch revidieren. Und ein zweiter Punkt, in Fachschaften, in denen wir häufig zusammenarbeiten, versuchen wir Beurteilungsanlässe zu entwickeln. Und da treffen auch unterschiedliche Haltungen aufeinander. Die einen Lehrpersonen haben den Fokus darauf, sie wollen einfache, gut zu korrigierende Prüfungen machen. Andere Lehrpersonen haben andere Aspekte, die ihnen besonders wichtig sind, wie zum Beispiel mathematische Kompetenzen verstehensorientiert abzudecken. Und da muss man dann versuchen, das in der Arbeit irgendwie zu matchen, übereinzustimmen. Aber das ist gerade das Interessante daran, dass man dann voneinander profitiert und gemeinsam eine gute Lösung findet. Und ich glaube, dann lernt man wirklich voneinander.
Die Frage ist halt ein bisschen die Zeit. Es braucht sehr viel Zeit. Und ich glaube, oder meine Erfahrung von mir ist, es braucht eben diese gemeinsamen Zeitfenster und gleichzeitig, aber wenn wir das machen und weil die Teams ja so belastet sind, müsste man eben eine Entlastung an einer anderen Stelle machen. Was nicht geht, ist quasi einfach jetzt noch zusätzlich. Aber meine Erfahrung, es ist oft ein Problem der Zeit, die man sich nimmt. Und vielleicht noch etwas Zweites, was ich auch beobachte, so eben das hast du jetzt gesagt, betreffend so dieser Haltung. Es würde auch für mich darum gehen, dass so die Sinnhaftigkeit wirklich, dass man sich genug Zeit nimmt für diese Sinnhaftigkeit dieses Lernens oder dieser Entwicklung, dass man sich dem eben bewusst ist, dass man sich austauscht und dass das wie eine gemeinsame Basis ist, die dann, glaube ich, auch viel Energie freisetzt. Das, denke ich, ist noch etwas Wichtiges.
Das sind interessante Gedanken. Also einerseits so wirklich Lernen auch als, möchte fast sagen, Impuls, oder der auch Einstellungsänderungen bewirken könnte, wenn ich mit anderen Meinungen konfrontiert bin, darüber spreche oder andere Sichtweisen auf ein Thema habe. Und natürlich auch, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Herr Bandli, die Notwendigkeit, vielleicht eine Art Puffer auch in unseren, ich weiß nicht, Berufsportfolios, Vereinbarungen zu haben, wo wir uns ganz bewusst ja, dieser Möglichkeit auch annehmen und das Potenzial sehen voneinander lernen zu können.
Und wenn ich ergänzen darf, ist es ja dann wie auch die Chance wahrnehmen, nicht nur auf was müssen wir alles abarbeiten in dem Sinne, sondern auch diese Chance für das Lernpotenzial wahrzunehmen in dem Rahmen.
Welche Rolle spielt denn da die Führung, wenn es gerade um so Teams geht, um eben das vielleicht Freischaufeln von eben anderen Dingen, die ich dann vielleicht nicht machen kann, dafür aber dem Lernen oder dem Voneinander, Miteinander lernen, mehr Platz geben, mehr Raum geben? Inwieweit zeigt sich denn zum Beispiel jetzt in Ihrem Forschungsprojekt Führung als bedeutsame Einflussgröße?
Also wir haben festgestellt, dass die Führung vor allem bedeutsam ist, auch in Abhängigkeit von welchen Aufgaben die Teams zu bearbeiten haben. Und es zeigt sich, dass man unterscheiden kann. Es gibt sogenannte Routineaufgaben, die wie immer wieder, sag ich mal, vorkommen, die sehr strukturiert sind, wo man eigentlich auch wenig aufeinander angewiesen ist, um zur Lösung zu kommen. Und die anderen Aufgaben werden als Innovationsaufgaben bezeichnet, die sehr viel offener sind, anspruchsvoller. Die Struktur wie noch nicht gegeben ist. Man braucht verschiedene Perspektiven, um zur Lösung zu kommen und auch ein Stück weit auch die Abhängigkeit, man schafft es alleine nicht, sondern man braucht andere. Und es hat sich wie gezeigt, dass Führung also im Sinne von einer formal vorgesetzten Person dann extrem wichtig ist, wenn es eigentlich um so eine Innovationsaufgabe geht, aber das Team die Aufgabe handhabt wie eine Routineaufgabe. Dann ist es sehr wichtig, dass die Führung dort lenkt und das bewusst ins Zentrum stellt, eben, dass es darum geht, doch miteinander die verschiedenen Potenziale zu nutzen, um weiterzukommen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist die Tendenz wirklich zu diesem Shared Leadership, also die Leute befähigen, dass sie sich verantwortlich fühlen, sich einzubringen und ihren Beitrag zur Problemlösung zu leisten.
Also Führung hat eigentlich doch auch eine Aufgabe der Steuerung in so einer Situation oder bei so einem Vorhaben. Ist das in der Schule auch so, Herr Rutishauser?
Ja, auf jeden Fall. Viele Prozesse werden von der Schulleitung initiiert. Es ist auch so, dass gewisse Prozesse dann schwierig werden, wenn es eine starke Hierarchie hat in der Schule. Wenn man eher flache Strukturen hat, dann lässt das eher Raum für Innovation. Und generell ist es wichtig, dass die Schulleitung immer auch spürt, was ist gerade der aktuell im Team, was kann man anreißen, wo gibt es noch Entwicklungspotenzial, und dass diese Haltung der Schulleitung und der Lehrperson eben nicht so weit auseinander driftet. Das ist einmal der eine Punkt. Und der andere Punkt ist das, was du vorhin gesagt hast bezüglich Ressourcen. Schule ist eine komplexe Struktur, viele Anforderungen, und immer wenn es darum geht, etwas zu machen, das über das Daily Business hinausgeht, dann braucht das mehr Ressourcen, und Muße braucht immer auch ein bisschen Raum, und diesen Raum muss man schaffen, und das ist Aufgabe der Schulleitung, diesen Raum zu schaffen, dass Lehrpersonen auch die Möglichkeit haben, etwas weiterzuentwickeln.
Herr Bandl, Sie begleiten ja Schulen auch in bestimmten Teamprozessen und so weiter. Inwieweit würden denn Sie sagen, dass Führung beim Teamlernen, in einem Schulteam zum Beispiel, bedeutsam ist? Oder was, anders gefragt, vielleicht, was würden Sie denn einer Führungsperson in einer Schule raten, die das ja vielleicht fördern möchte im Team?
Ich glaube, etwas Wichtiges ist einmal das Vorbild der Schulleitung, dass sie also selber diese Neugier, diese Lernbereitschaft eigentlich jeden Tag lebt und zeigt und dann eben auch so ein Lernklima schafft, wo sich Teams weiterentwickeln. Und dann, also meine Erfahrung ist, es kommt die Themen oder die Inhalte, die sind ja oft so ein bisschen defizitorientiert. Also man schaut, wo haben wir Bedarf nach Entwicklung, aber eigentlich müsste es neben dem, was ja wichtig ist, so noch das Lustgesteuerte, also das Selbst, das Freudvolle, das Lustvolle etwas nehmen, ein Thema, wo ein Team sich eben gönnt, sich mit einer Sache auseinanderzusetzen und eigentlich so mit Freude etwas Neues zu entwickeln, etwas Neues, gemeinsames Lernen. Ich glaube, das ist etwas, das ich so in der Praxis ein bisschen wenig sehe und wo ich glaube, dass man selbstorganisierte Themen eben wirklich sehr gut nutzen könnte eigentlich so.
Was macht man mit den Personen, die man nicht gewinnen kann? Für sowas gibt es ja immer auch in einem Team, oder wo jemand vielleicht überhaupt gar kein Interesse hat oder sagt, das ist für mich Zeitverschwendung, nicht nur an Sie, sondern an alle in der Runde gerichtet.
Ja, also für mich ein wesentlicher Punkt ist das, was ich am Anfang gesagt habe mit dieser Sinnhaftigkeit, wenn es darum geht, eben diese Sinnhaftigkeit darzulegen, wenn man auch verweisen kann auf eine gemeinsame Entwicklung, die man eben schon gemacht hat, wo wir uns verändert haben. Also darum ist wahrscheinlich die Zielorientierung, aber auch die Zielüberprüfung von Teams, von gemeinsamen Lernprozess eben so wichtig, dass das wie so ein bisschen eine zusätzliche Motivation für die Beteiligten gibt. Und meine Erfahrung ist eigentlich, sobald diese Sinnhaftigkeit da ist, dann gibt das Energie, dann gibt das Schub und dann können Teams eigentlich eben so tolle Leistungen oder tolle Entwicklungen dann gemeinsam
machen. Dann springt
der
Funke über, sich damit zu beschäftigen. Ja. Und wenn es natürlich etwas Interessantes ist, etwas Lustbetontes und nicht immer nur das, was wir sowieso machen müssen, oder? Dann ist das vielleicht auch ein Motor. Herr Rutishauser, Sie sind ja in der Schule auch einer, der geführt wird und der sich in solchen Teams befindet. Wie ist denn das? Wie erleben denn Sie das? Also wodurch kann aus der Führungsperspektive und aus Ihrer als Mitarbeiter, was ist für Sie positiv? Was fördert für Sie das Lernen im Team von Seiten der Führung?
Ich glaube, wichtig ist, dass Schulleitungen auch dafür sorgen, dass die Lehrpersonen nicht zu viele Projekte auf einmal haben. Das ist so ein Kreativitätskiller, wenn Schulentwicklung so vorangetrieben wird, dass man 5 Projekte gleichzeitig hat und überall muss man seine Energien bündeln, hineingeben. Und die Aufgabe der Schulleitung ist, zu priorisieren, die Priorität zu setzen, woran arbeiten wir, wie intensiv arbeiten wir jetzt daran und die anderen Sachen vielleicht auch fernhalten.
Also wirklich auch Entlastung dann anbieten oder zumindest auch nicht nur anbieten, sondern auch wirklich umsetzen, oder?
Ja, genau. Und Raum schaffen, Zeitgefäße schaffen, in denen die Lehrpersonen an Innovationen arbeiten können, Weiterbildungstage organisieren, vielleicht auch mit Fachinputs, mit Inputs von außen oder die Möglichkeiten schaffen, vielleicht andere Schulen zu hospitieren und über den eigenen Tellerrand rauszuschauen, zu schauen, was an anderen Schulen besonders gut läuft und so Ideen auch wieder hineinzuholen. Aber all das braucht immer Zeit und ich denke, da ist die Schulleitung besonders gefordert, dass sie den Lehrpersonen entsprechende Entlastung bieten.
Vielleicht eine kleine Ergänzung. Statt mehrere wäre es wichtig, dass man eben Erfolgserlebnisse ermöglicht. Und das können wir mit vielleicht kleineren Projekten. Und das gibt wieder diese Energie, als wenn es sehr viele Sachen gibt, die man gleichzeitig bearbeiten muss. Das ist auch noch so eine Erfahrung, die ich gemacht habe.
Und ich würde auch noch ergänzen, dass ich glaube auch, dass es zwischenmenschlich eben passen muss, also im Team, dass man überhaupt miteinander unterwegs sein kann in dem Sinne. Also, dass da ein gewisses Vertrauen da ist, die Leute sich sicher fühlen, auch mal was Kritisches zu sagen, nicht nur der breiten Masse zuzustimmen, dass wirklich so dieses sich gegenseitig weiterbringen und miteinander weiterkommen auch möglich ist.
Positive Fehlerkultur ist sicher ganz entscheidend, aber auch Umgang mit Schwierigkeiten, Umgang mit Konflikten, diese Kompetenzen, die sind natürlich dann für ein Team sehr wichtig.
Jetzt gibt es natürlich auch ganz verschiedene Interventionen, die ich ganz bewusst auch setzen kann, um eben Teamlernen zu unterstützen. Und das wurde auch im Projekt, das wir schon diskutiert haben, gemacht. Und wir möchten gerne jetzt auch hören, was eine Forschungsprojektpartnerin dazu berichtet.
Eine meiner Lieblingsübungen ist die Intervention Creating Safety. Das ist eine ganz einfache Übung, um die psychologische Sicherheit im Team zu fördern. Und zwar beginnt man in einem ersten Schritt, dass die Teammitglieder sich überlegen, wenn ich jetzt eine Person wäre, die sich in unserem Team nicht sicher fühlt, woran könnte das liegen? Und das kann beispielsweise sein, dass ich das Gefühl habe, dass wenn ich einen Fehler mache, mir das dann immer vorgehalten wird. Die Teammitglieder schreiben dann alle diese Aspekte auf Post-its in einer Farbe auf und kleben diese an die Pinnwand. Diese werden anschließend gruppiert, sodass immer die ähnlichen Aspekte beieinander liegen. Im nächsten Schritt überlegen sich die Teammitglieder, wie können wir diesen Aspekten entgegenwirken? Also was können wir tun, um diese Befürchtungen zu überwinden? Diese Maßnahmen schreiben sie dann auch auf Post-its in einer anderen Farbe und heften diese an die Pinnwand neben die jeweiligen Aspekte. So entsteht ein Katalog an Maßnahmen, um die psychologische Sicherheit im Team zu fördern. Wenn die Intervention als nützlich empfunden wurde, kann sie in den nachfolgenden Teamsitzungen wiederholt werden. Was ich an dieser Intervention besonders toll finde, ist, dass die Teammitglieder ihre Bedenken anonym äußern können, indem sie sich eben in jemand anderes hineinversetzen. Für die Durchführung der Intervention benötigt man lediglich genügend Zeit, Post-its in verschiedenen Farben und Stifte.
Psychologische Sicherheit als Thema, aber auch das Wechseln von Perspektiven, eigentlich hier in dieser Intervention beschrieben. Frau Eckert, Sie haben ja jetzt ganz verschiedene Interventionen wahrscheinlich auch kennengelernt. Haben Sie denn ein Highlight oder eines, das Sie vielleicht sogar empfehlen würden?
Also mein Highlight ist noch so die Connect-Übung, die ich gerne mache. Und da geht es darum, eben miteinander ins Gespräch zu kommen, wer man ist, aber eben nicht aus der Perspektive so, was mache ich denn beruflich alles und was habe ich alles schon erreicht, sondern im Sinne von, ja, was ist mir wichtig, welche Werte sind mir wichtig, was hat mich denn geprägt. Und ein Gespräch darüber gibt wie so eine gewisse Verbundenheit schon, weil man kommt weg so von der oberflächlichen Ebene, was man ist, sondern so, was ist einem wirklich wichtig im Leben. Das ist so eine Übung, die mir sehr gefällt, weil man lernt den anderen nochmal auf eine ganz andere Art und Weise kennen und es bedingt dann auch, wie man miteinander umgeht und wie man nachher zusammenarbeitet und lernt.
Also das Connecten, das Verbinden auch von verschiedenen Lebensbereichen vielleicht, auch um andere besser kennenzulernen. Herr Ruthishauser, wenn Sie diese Interventionen hören, haben Sie da vielleicht eine Lieblingsintervention oder vielleicht einen Tipp, einen Ratschlag oder vielleicht auch etwas, was Sie gar nicht empfehlen können?
Nein, eigentlich nicht unbedingt, aber es erinnert mich ein wenig auch an die Struktur Lehrpersonen und Schülerinnen und Schüler, weil dort ist es ja ähnlich. Die Zusammenarbeit im Unterricht hängt auch stark davon ab, wie die Beziehung zwischen Schülerinnen und Schüler und Lehrperson ist. Und wenn man diese Beziehungsarbeit vorantreibt, viel darin investiert, dann hat man auch viele Chancen, dem Schüler oder der Schülerin auch näher zu kommen, das Vertrauen zu gewinnen. Und entsprechend gibt es dann auch ganz viele Vorteile, wie zum Beispiel, dass die Schülerinnen und Schüler disziplinarisch häufig dann weniger Probleme machen, weil sie ein Interesse haben, der Lehrperson zu gefallen. Ich sehe diesen Zusammenhang, dass das im Lehrpersonenteam so ist, aber sicher auch im Gesamtsystem Schule ähnlich. Mhm. Und es sich auf jeden Fall lohnt, da hinein zu investieren, mit welcher Intervention auch immer.
Ja, ja. Herr Bandli, Sie nicken. Haben Sie
ja, finde ich toll. Ich finde, das ist ein Stichwort, wenn man nämlich schaut, was ist wesentlich und wichtig, dann hast du jetzt das Stichwort Vertrauen gebracht und das ist etwas Entscheidendes, um sich zu öffnen und die weiteren Schritte zu gehen. Und das ist jetzt nicht nur, was die Klasse anbetrifft, sondern gilt eben auch für sämtliche Teams, glaube ich, etwas ganz Entscheidendes.
Das sind spannende Ausführungen, die Sie da alle machen. Wir kommen schon bald zum Abschluss, weil die Zeit so schnell vergeht. Wir haben ja ganz verschiedene Ideen jetzt gehört, wie man Schulteams, aber auch Hochschulteams stärken kann, um von und miteinander zu lernen. Wenn ich Sie jetzt fragen würde, welcher Gedanke hat Sie denn am meisten angesprochen, wo Sie sagen, den nehme ich mir als nächstes vor, in Ihren verschiedenen Rollen, was wäre denn das?
Also wenn ich jetzt das höre, die Übung oder auch, also das, wie wichtig die psychologische Sicherheit ist und wie man eigentlich mit kleinen Schritten da etwas in diese Richtung machen kann, das leuchtet mir sehr ein und ist auch, glaube ich, immer auch sehr gut umsetzbar dann in Teams. Das hat mir sehr imponiert.
Vielen Dank.
Weil mir die Übung echt auch gefällt und weil ich den Sinn dahinter auch so wichtig finde, ja, dieses Miteinander zu schulen. Ich werde es nachher auch mit meinen Studierenden ausprobieren, diese Connect-Übung, um auf Deutsch schon eine Atmosphäre ins Modul reinzubringen, im Sinne von dieses, wie sind wir miteinander unterwegs und wie bereichern wir uns.
Ich finde auch diese psychologische Sicherheit ein sehr wichtiger Aspekt, denn gerade in Teams unter Lehrpersonen gibt es ja auch gewisse Hierarchien. Da gibt es Lehrpersonen, die sind schon lange dabei. Es gibt junge Lehrpersonen, die eigentlich ganz viel Wissen mitbringen, frisch von der PH, aber noch wenige Erfahrung haben. Und dann ist es eigentlich schade, wenn die jungen Lehrpersonen sich nicht trauen, sich richtig einzubringen, weil sie eben diese Sicherheit nicht besitzen. Und ich denke, für die Schulleitung ist es auch wichtig, dafür zu sorgen, dass sich jeder und jede wohlfühlt und traut, sich einzubringen. Und diese Hemmnisse versucht zu unterbinden. Und das finde ich auch ein schönes Stichwort jetzt mit psychologischer Sicherheit, dass das eine Grundbedingung ist für das Teamlernen.
Also wirklich so das Legen der Grundlage auch für das gemeinsame Zusammenarbeiten, den Rahmen, in dem ich mich auch sicher fühle, in dem ich mich ja vielleicht auch traue, etwas zu sagen, vielleicht auch Fehler machen darf, ohne dass ich Konsequenzen befürchten muss und so weiter. Frau Eckert, Sie wollten noch etwas
sagen. Genau, anfügen. Ich wollte wie noch einfügen, eben, wir sind gerade dabei, eben verschiedene Interventionen in verschiedenen Teams zu testen und so eine Handreichung auch mit Ideen zusammenzustellen, wo vielleicht ja auch über den Hochschulkontext hinaus dann interessant sein könnte, als Material aus dem Projekt dann raus, was ab Sommer dann zugänglich sein sollte.
Das ist super. Das bringt mich auch schon zu meinem Hinweis, aber leider auch zum Ende dieses Gesprächs. Ich möchte mich bei den dreien sehr herzlich bedanken für dieses wirklich sehr interessante Gespräch über dieses Thema. Weitere Informationen zum Lernen in Hochschulteams oder Schulteams finden Sie auch unter phz.ch/lernort-team. Herzlichen Dank.
Sie hörten Resonanz Raumbildung, ein Podcast der PH Zürich. Diskutiert haben Alexander Rutishauser, Otto Bandli sowie Christine Eckhardt. Moderation Wiltrud Weidinger.